Ja, schön, dass ihr da seid. Als wir gerade gesungen haben, hatte ich den Eindruck, ich soll jemanden sagen, tu es, geh. Du hast eine Frage an Gott und Gott sagt dir, tu es, geh. Mehr habe ich nicht empfangen, aber ich hoffe, das spricht zu jemandem. Als ich über heute nachdachte, bin ich so ein bisschen im Alten Testament unterwegs gewesen. Und das Alte Testament ist für mich ein Buch, das mir die Größe, die Majestät, die Herrlichkeit und Stärke Gottes zeigt. Und immer wieder stolpert man über so ein paar Geschichten, die einen berühren und die auch heute noch zu uns sprechen wollen. Und als ich so las, war ich dann im Buch Samuel und ich liebe die Geschichte von Samuel. Das ist eine tolle Geschichte, wie Gott dieses Kind unter seine Fittiche nimmt und daraus ein starker Prophet wird, der den Königen dann später auch dient oder einem. Und was mich so traurig macht, ist, dass das Volk Israel wieder einmal an so einen Punkt kommt, wo es unzufrieden ist, wo es bekämpft wird, belagert wird, alles läuft nicht, wie es soll. Das hat auch Gründe, warum es nicht so läuft, wie es soll, weil sie eben Gott nicht nachfolgen, sondern ihre eigenen Wege gehen, ihre eigenen Taten tun, Götzen verehren und so weiter. Und nun kommt das Volk zu Samuel und sagt, siehe, du bist alt geworden. Und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Soweit erstmal diese Stelle. Und das berührt mich, weil ich weiß, Gott ist Schöpfer, Gott ist Herr. Und Gott hatte so einen guten Plan mit seinen Menschen. Und hier verwerfen sie Gott. Sie wollen einen König wie alle anderen Völker, weil sie sich ausmalen, dieser König, der befreit uns, der tut die Dinge, die eigentlich Gott in unserem Leben tun möchte. Und ich weiß nicht genau, wie viel Zeit verging. Samuel folgte immer Gott und hat auch hier angefangen, Gott zu fragen, wer soll der nächste König werden? Wer soll dieser erste König überhaupt werden? Und ich glaube, das war eine ganz schön herausfordernde Zeit. Wer sollte König über dieses Volk werden, das immer wieder von Gott abwich, immer wieder seine eigenen Wege ging und nicht im Gehorsam zu Gott lebt? Später hat mich dann ein Bibelvers angesprochen, da werde ich auch noch kurz drauf eingehen. Und da heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Und ich möchte kurz mit uns Saul und David betrachten, die ersten beiden Könige. Und die Unterschiede, die es zwischen diesen beiden Männern gibt. Was auffällt, ist, dass Saul als erstes beschrieben wird als ein besonders großer Mann und ein besonders schöner Mann. Ich weiß nicht, es sagt jetzt nicht viel über seinen Charakter aus, aber der war schön und groß. Ist ja schon mal was. Sagt auch nicht aus, was er wirklich kann, ne? Man erfährt dann, er ist Bauer. Sein Vater ist Bauer, aber wohl auch Krieger gewesen. Ein tüchtiger Krieger, heißt es an einer Stelle. Und Saul wird von seinem Vater losgeschickt, die Eselinnen zu suchen, die abgehauen sind. So eine ganz normale Geschichte, ne? Saul rennt los mit seinem Burschen immer hinterher und sie rennen von hier nach dort und überall hin und sie finden die Eselin nicht. Und Saul beschließt, und ich finde, das sagt schon was über seinen Charakter aus, komm, wir gehen nach Hause, weil sonst fängt mein Vater an, sich über uns zu sorgen, wo wir abgeblieben sind. Und der Bursche sagt, nee, Saul, ey, da ist ein Mann Gottes in der und der Stadt auf unserem Weg. Lass uns doch dorthin gehen, der weiß bestimmt, wo diese Eselinnen sind. Und Saul, naja, wir haben schon alles aufgegessen, wir haben nichts mehr, was wollen wir dem denn geben? Und sein Bursche, ich habe noch ein Viertel Schekel Silber oder sowas. Lass uns ihm das geben. Okay, dann machen wir das. Und dann marschieren sie los und suchen Samuel. Und ein paar Frauen begegnen ihnen unterwegs. Ich weiß nicht, warum das unbedingt erwähnt wurde, aber diese Frauen sagen ihnen, ja, der ist wirklich in der Stadt, die wollen jetzt ein Opfer machen, die warten jetzt auch alle auf Samuel. Geht mal schnell los, damit ihr ihn noch antrefft. Und sie sehen dann schon vom Weiten Samuel und dann kommt ein Texteinschub, den ich ganz interessant finde. Da heißt es, der Herr hatte einen Tag zuvor, bevor Saul kam, zu Samuel gesprochen. Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir schicken und du sollst ihn zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Und er wird mein Volk retten aus der Hand der Philister, denn ich habe mein Volk gesehen und sein Schreien ist zu mir gedrungen. Als Samuel Saul sah, sprach der Herr zu ihm, sieh, das ist der Mann, von dem ich zu dir gesagt habe, dieser soll über mein Volk herrschen. Und hier ist interessant, dass Saul aus Benjamin kommt. Dieses Volk hatte eine sehr, sehr schwere Schuld auf sich geladen. Und Benjamin ist fast gesamt ausgerottet worden von seinen Stammesgenossen aufgrund dieser schweren Schuld. Und man sagte überall in Israel, keiner von den Benjaminitern, die überlebt haben, kriegt von uns eine Frau. Diese Schuld, die sie auf sich geladen haben, die können wir nicht vergeben oder wie auch immer. Und sie mussten sich dann Frauen eigentlich stehlen aus anderen Völkern, um wieder zu einem Stamm zu werden. Also es ist ein geringer Stamm, ein Stamm, der klein ist, ein Stamm, der eigentlich nicht geachtet ist. Und hier spricht Gott zu Samuel, dieser Mann aus dem Volk Benjamin soll über mein Volk herrschen. Und Samuel lädt dann die beiden ein und sagt, kommt mit, esst mit mir, verbringt die Nacht bei mir und morgen sage ich euch alles, warum ihr gekommen seid. Aber er sagt noch einen Satz, bevor Saul oder sein Bursche überhaupt irgendwas Fragen sagen können. Sie sollen sich keine Sorgen machen wegen der Eselinnen, die sind bereits gefunden. Alles gut. Dann sagt er einen Satz, der Saul verwundert, denn er sagt, alles was kostbar ist in Israel, das gehört ja dir und deinem Vater. Also sehen wir, Sauls Vater scheint sehr wohlhabend gewesen zu sein, sehr gesegnet gewesen zu sein. Und Saul ist verwundert über diesen Ausspruch, weil er weiß, ey, ich komme aus dem geringsten Stamm. Ich habe hier keinen Stand im Volk. Und wundert sich, dass Gott so oder Samuel sowas zu ihm sagt. Und sie unterhalten sich, sie verbringen die Nacht auf dem Dach und unterhalten sich weiter. Und am nächsten Morgen wird dann Saul durch Samuel zum König gesalbt. Samuel sagt ihm dann verschiedene Dinge, die auf dem Nachhauseweg geschehen werden. Die treffen auch alle ein. Und unter anderem passiert es, dass Saul auf eine Gruppe von Propheten trifft und er sich dann darunter mischt. Er fängt auch an zu prophezeien und darum gab es dann später den Spruch, ist denn Saul unter die Propheten gegangen? In dem Moment schenkt Gott Saul den Heiligen Geist. Er erfüllt ihn und es heißt, Gott verändert das Herz von Saul. Also Herz, das Herz ist so wichtig. Gott verändert das Herz von Saul. Er kommt dann nach Hause, die Eselin sind wieder da, der Vater hatte sich wirklich Sorgen gemacht um die beiden. Und Samuel ruft dann das Volk in Mizpah zusammen, um dann auch offiziell Saul zum König zu salben oder auszurufen. Was ich da auch wieder interessant finde, das Volk kommt zusammen, man lässt Gott den Stamm auswählen, lässt Gott die Sippe auswählen, lässt Gott dann den Mann letztendlich auswählen, der zum König ausgerufen werden soll. Und dann heißt es, Saul war nicht da. Wo war er denn? Und was macht Gott? Der sagt zu Samuel, Saul ist hinten beim Gepäck. Er hat sich versteckt. Auch das sagt wieder was über Saul aus, finde ich. Die holen ihn dann, stellen ihn da so in die Mitte des Volkes und dann steht er da, der hübsche, große Mann. Der überragt alle. Und Samuel sagt das dann auch, es gibt keinen wie diesen in ganz Israel. Und das Volk fängt an zu jubeln und ruft ihn aus als König. Es lebe der König. Und das war's dann so erstmal, ne? Naja, Samuel verkündet nun dem Volk nochmal das Königsrecht. Er sagt praktisch alles das, was nun das Recht dieses Königs ist. Und das ist gar nicht so wenig, ne? Er wird eure Söhne nehmen und sie zu Kriegern machen. Das heißt, die leben nicht mehr sicher zu Hause, sondern der wird sich ein Heer aufbauen. Der wird eure Töchter nehmen und zu Salbenmischerin machen oder was auch immer, ne? So. Der wird über euch herrschen. Dem wird der zehnte Teil eurer Ernten gehören. Also ihr werdet den König versorgen. Und dann schickt er sie nach Hause. Und dann heißt es, auch Saul ging nach Hause. Und das war es so erstmal. Und ich finde das so stark, weil Saul geht nach Hause. Und wo findet man ihn dann wieder, als dann eine Not kommt? Also es kommt dann ein Angriff auf Stammesgenossen da irgendwie. Und Saul ist auf dem Feld. Also der ist wieder ganz normal seiner Arbeit nachgegangen. Also es ist jetzt für mich nicht so königlich, wie man sich das so vorstellt. Also man sieht, es ist noch ganz am Anfang das Königtum. Es gibt noch keine Strukturen, es gibt noch ja kein großes Haus, wo der König auf seinem Thron sitzt und herrscht, sondern der ist ganz normal wie das Volk. Aber als er gerufen wird, kommt der Heilige Geist wieder über ihn und er zieht voller Zorn los und befreit sein Volk, hat seinen ersten Sieg. Und er findet dadurch Anerkennung im Volk, denn Saul war nicht so anerkannt. Der hatte es schwer als Benjamit. Samuel zieht sich dann als Richter, also er war auch als Prophet da, aber er war auch Richter Israels bis zu diesem Tag, zieht sich da zurück, bleibt aber Berater, bleibt auch Prophet. Und er sagt zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, weil sie nichtig sind oder weil sie Nixe sind, ne? Heißt das ja eigentlich das Wort. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu einem Volk zu machen. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Samuel macht ihnen klar, trotzdem ihr nun um diesen König gebeten habt oder das ja auch verlangt habt, wird Gott mit euch sein, wenn ihr nicht von seinen Wegen abweicht und ihm wirklich von Herzen dient. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, erkennen wir ganz schnell, dass das Volk und auch Saul als König sich nicht an diese Worte hielten und Saul letztendlich verworfen wurde. Sein Königtum ging dann an David über, aber das geschah erst viele Jahre später. Wenn ich das richtig verstehe, hat Saul schon nach 2 Jahren seines Dienstes versagt, indem er Gott nicht gehorsam war, indem er seinen eigenen Willen über Gottes Willen gestellt hat, sich er angemaßt hat, Opfer zu bringen, obwohl er auf den Propheten hätte warten müssen, der als Priester dieses Opfer hätte bringen müssen. Trotzdem regierte er noch weiter. Und David wurde zwar eingesetzt von Samuel, aber musste Jahre warten, bis er dann König werden konnte. Was mir bei Saul auffällt, ist, dass gar nichts über seine Beziehung zu Gott ausgesagt wird. Ne, man sieht immer wieder, er handelt eigenmächtig, er nimmt die Dinge in die Hand, er redet sich gern heraus, das fällt auch auf. Und ich glaube, Saul hatte keinen starken Charakter. Und auch seine Gottesbeziehung war oberflächlich. Nachdem Saul wieder versagt hat, spricht Samuel folgende Worte zu Saul. Und das ist auch die letzte Botschaft, die Samuel an Saul richtet und das letzte Mal, dass die beiden sich sehen. Samuel aber sprach: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Witter. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und dann heißt es im letzten Abschnitt, und Samuel ging nach Rama. Saul aber zog in sein Haus hinauf nach Gibea Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Und es scheint wirklich so, dass Samuel tief, tief getroffen war. Der hatte was gesehen in Saul. Der hatte gespürt, dass Gott was Besonderes mit diesem Mann vorhatte. Und nun zerbricht das alles. Und Gott kommt dann wieder und sagt zu Samuel: Wie lange willst du noch trauern? Steh auf, füll dein Horn und salbe einen Sohn Isais zum König. Also hör auf zu trauern, geh weiter, mach weiter. Ich habe Saul verworfen. Und nun geht Samuel gehorsam, wie er ist, los nach wieder einem aus Bethlehem, nach Isai. Denn es ist ja eine Verheißung da in der Schrift, dass eben aus Bethlehem der ewige Friedensfürst kommt, aus dem Same Davids. Und er geht dorthin. Und der Isai hat viele Söhne und die ziehen dann so alle vor ihm auf. Und der Älteste ist wieder so ein großer, schmucker Kerl. Ne? Und Samuel denkt gleich, ja, der ist es. Wieder so ein großer Typ, der auffällt. Und Gott sagt, nee, der ist es nicht. Denn nicht wie der Mensch urteilt, denn der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Und David ist auf dem Feld bei den Schafen, der ist gar nicht zu Hause, das ist der Jüngste. Der hat ja gar nichts zu sagen, ne? Und genau diesen erwählt Gott, den Jüngsten, der bei den Schafen ist. Und er wird dann gesalbt, aber es steht ein wirklich, wirklich langer Weg vor ihm, bis er wirklich dann König wird. Was ich interessant finde, Saul hatte nach seiner Verwerfung von Gott einen bösen Geist, der plagte ihn. Und nun suchte er nach jemandem, der ihm etwas Musik vorspielt. Denn er merkte, wenn mir jemand was vorspielt, geht's mir besser, dann weicht dieser Geist eine Zeit von mir. Und jetzt kommt wieder so ein Diener, und sagt, siehe, ich habe einen Sohn von Isai, dem Bethlehemiter, gesehen. Er versteht es zu spielen. Ein Kriegsheld, ein Krieger, redegewandt, ein Mann von gutem Aussehen und der Herr ist mit ihm. Also wieder so ein Diener, der sagt, ey, da gibt es einen, von dem habe ich das und das gehört. David ist also schon irgendwie bekannt, sogar als Krieger, als Kriegsheld. Ich weiß gar nicht, ob David bis dahin überhaupt irgendwie was mit Krieg zu tun hatte. Gut, er hat den Bären besiegt, er hat den Löwen besiegt und so weiter, als er die Schafe verteidigt hat. Aber ich wüsste nicht, dass er bis zu diesem Zeitpunkt als Krieger unterwegs war. Vielleicht war es prophetisch. Aber was wichtig ist, dass Gott mit ihm ist. Und ich finde, das ist doch eine super Voraussetzung für so einen künftigen König. Und dann steht da, Saul gewinnt ihn lieb, als er dann so zu ihm kam und spielte und ihn beruhigte. Saul gewinnt ihn lieb. Also David hatte Charisma, hatte Charakter, würde ich sagen, einen starken Charakter. Ein Mann, den man gerne hört, der Weisheit hat, der Gott hingegeben ist und der auch Gunst beim Volk hat. Denn sonst würden sich diese Dinge nicht rumgesprochen haben. Und wie sollte so ein König denn sein, so ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie Gott David auch nennt? Mir fällt auf, David hat sich nicht erdreistet, Gottes Pläne in seine eigenen Hände zu nehmen, um Dinge auf seine Weise zu erledigen. Wir stellen fest, dass David dann später verfolgt wird. Saul, der kriegt so einen Verfolgungswahn und fängt an, ihn massiv zu bedrohen, will ihm sein Leben nehmen. Und David gerät in die Flucht und muss sich viele Jahre vor Saul verstecken. Immer wieder bekommt er Gelegenheit, Saul zu töten. David tut das nicht, weil David genau weiß, Gott setzt mich ein und nicht ich setze mich ein. Er achtet Saul, er liebt Saul, obwohl Saul ihm nur Böses möchte. David ist natürlich auch tief befreundet mit dem Thronfolger, mit Jonathan, und hat eine Beziehung zu dieser Familie. David wusste, dass Gottes Plan zu seiner Zeit zur Erfüllung kommen würde und das auf Gottes Art und Weise. Er hatte volles Vertrauen in Gott. David hatte eine tiefe Leidenschaft für Gott. Er war erfüllt davon und verlangte nach Gottes Kraft und nach Gottes Gegenwart. Und das können wir in seinen Liedern feststellen, in seinen Gebeten, in den Psalmen, wie tief diese Liebesbeziehung zu Gott war. David wollte Gottes Ehre, er war besorgt um Gottes Ansehen. Als Goliath auftritt, erkennt David sofort, er spottet gegen den Herrn. Und deswegen geht er voran und macht ihn nieder. David hatte eine starke Zuversicht in Gottes Kraft und er erlebte Gottes übernatürliche Befreiung immer wieder. Er vertraute in allem auf Gott. David war erfüllt mit dem Geist des Herrn und er ging in seiner Kraft. Und das finde ich auch ganz spannend. Als David gesalbt wird, heißt es, der Geist des Herrn kam auf ihn und blieb bei ihm. Also da ging nicht wieder weg. Es war ja im Alten Testament so, dass der Heilige Geist eigentlich für bestimmte Situationen, für bestimmte Aufgaben, auf bestimmte Personen, für bestimmte Zeit ausgegossen wurde. Bei David blieb der Heilige Geist. Er ging in seiner Kraft. Er demütigte sich vor Gott. David war ein Mann, der seine Schuld bekannte, der nicht nach Ausreden suchte, sondern sofort sich Gott zuwendete, um Vergebung bat und auch die Korrektur Gottes annahm. Er ging wirklich im Gehorsam. Gott bereitete David zu. Das lesen wir in den ganzen Geschichten über David. Er bereitete ihn zu, dieser große König Israels zu werden, dessen Herrschaft nie enden sollte. Wir hören von Schwierigkeiten, wir hören von Versagen, auch bei ihm, aber am allermeisten von seiner tiefen Beziehung und Hingabe an Gott. David liebte Gott wirklich von ganzem Herzen und folgte seinen Geboten. Seine höchste Autorität im Leben war der Gehorsam und die Liebesbeziehung zu Gott. Deshalb sagt Gott, er war ein Mann nach seinem Herzen. Der König Israels repräsentierte Gott. Er sollte sein Volk nach Gottes Willen führen. Er sollte gerecht sein. Er sollte sich um die Armen, um die Unterdrückten kümmern. Er sollte nicht auf Macht aus sein, sondern wirklich so ein Diener des Volkes sein. Ein Vorbild in Treue, in Demut und Hingabe an Gott. Dazu musste er belehrbar sein, Gottes Korrektur annehmen können. Und all das finden wir bei David. Er war Gott untergeordnet, er diente seinem Volk und er zeigte immer wieder klar, Gott ist der, der alle Macht hat und dem wir gehorchen müssen, damit es uns gut geht. Wenn wir seinen Wegen folgen, dann verschafft er uns Frieden und beschenkt uns mit allem, was wir brauchen. Und David hatte ja einen ganz tiefen Wunsch, wir haben das vorhin auch schon in diesem Lied gehört, er wollte immer sein in den Vorhöfen Gottes. Und er wollte Gott einen Tempel bauen. Das blieb ihm verweigert von Gott, weil David ein Krieger war. Und Gott sagte, er möchte nicht, dass ein Krieger ihm ein Haus baut, sondern das durfte dann sein Sohn Salomo tun, der dann im Frieden lebte, weil sein Vater wirklich konsequent die Feinde Gottes vertrieben hat, aber auch Gunst und Anerkennung und auch Machtausbau in alle Richtungen hatte. Also die fremden Völker erkannten, der Gott Israels ist wieder mit ihnen. Und so ließen sie in Ruhe. Saul war ungehorsam. Er ging seine eigenen Wege, fasste seine eigenen Pläne und unterwarf sich Gott nicht. Scheinbar hatte er auch keine persönliche Beziehung zu Gott, sondern wartete immer wieder auf Samuel, der ihm als Prophet diente. David fällt auf, betete und er sang seinem Herrn Lieder, er nannte Gott seinen Erlöser und band ihn in alle oder fast alle Entscheidungen ein. Und wir sehen ganz klar, da wo David das nicht tat, da passierten dann falsche Dinge und er musste die Konsequenzen für dieses Fehlverhalten auch tragen. Gott wünscht sich diese hingegebene, diese liebevolle und tiefe Beziehung zu uns. Er möchte der Maßstab für alle Entscheidungen unseres Lebens sein. Unser Helfer, unser Tröster, unser Beistand, unser Versorger. In allem sollte er den ersten Platz haben und unser Vertrauen genießen. Und hier geht es nicht um diesen blinden Gehorsam, den manche Menschen einfordern, oder um eine bloße Pflichterfüllung, sondern es geht um eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott, aus der alles andere in unserem Leben folgt. Es kommt immer zuerst der Zuspruch, dann kommt Anspruch. Aber dieser Anspruch wird erfüllt durch Gottes Kraft, durch seine Liebe, durch das, was er uns schenkt. Wenn ich Gott liebe, dann möchte ich ihm gefallen. Und dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich seine Gebote halte. Und durch das Halten von Geboten oder durch gute Taten oder durch Opfer, die ich bringe, kann ich mir nicht Gottes Liebe verdienen. Dann wäre es ja nur diese bloße Pflichterfüllung. Gott hat für jeden von uns den perfekten Plan. Und wenn wir uns ihm wirklich aus Liebe hingeben, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und mit ihr erfüllt werden, dann handeln wir aus Liebe zu ihm. Und dann auch aus Liebe zu ihm handeln wir in Liebe zu unserem Nächsten. Wir sind fähig, in Liebe und Demut vor ihm zu wandeln und unserem Nächsten genauso zu begegnen und seine Liebe weiterzutragen. Was für eine Gnade und Barmherzigkeit, die Gott schenkt, und zwar unverdient. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, heißt es in der Schrift. Er hat uns zuerst geliebt. Ohne das wären wir gar nicht fähig, ihn zu lieben. Und so möchte ich uns nochmal aufrufen, gebt euer ganzes Leben Gott in Liebe hin und empfangt wirklich alles von ihm. was ihr zu einem Leben im Überfluss braucht. Denn das ist uns verheißen. Er möchte uns heute beschenken und das feiern wir hier gleich auch im Abendmahl und erkennen es an, dass er wirklich der Herr ist, der Auferstandene. Er hat alles in seiner Hand und wir dürfen mit ihm in dieser engen Liebesbeziehung leben und daraus alles empfangen, was wir Tag für Tag brauchen und sogar mehr, um anderen ebenfalls zu beschenken. Wie schön ist es doch, dass er wirklich alles für uns hingab, damit wir aus seiner Fülle und Kraft leben dürfen. Lasst uns dankbar sein für diese unendliche Güte, die Gott für uns hat und die er uns gerade heute in diesem Moment erweisen möchte. Lasst uns im Gehorsam zu seinem Wort leben. Gehorsam ist so viel besser als Opfer. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, Gott belohnt Gehorsam. Wenn wir im Gehorsam laufen und das durch seine Kraft, nicht durch unsere eigene Kraft, das ist so wichtig, dann beschenkt er uns mit diesem Überfluss. Und dieser Überfluss ist da, damit wir ihn weitergeben. Wir wollen jetzt ein Lied hören und dann wird Christian uns ins Abendmahl leiten.
Mein ganzes Herz.